Hallo und herzlich willkommen zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Osterwochenende vom 29. März 2024. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere dieses Format und diesmal wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wort kommen lassen. Sie haben uns viele Mails und Sprachnachrichten geschickt und einige Aspekte bespreche ich heute mit Chefredakteur Florian Harms. Unter anderem geht es um Cannabis, das ab Montag in ganz Deutschland legal ist. Große Freiheit oder große Gefahr? Außerdem blicken wir auf die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Macht der Erfolg dieser populistischen Parteien das Meinungsspektrum größer oder droht dadurch mehr Zersplitterung? Ja, nach dem schrecklichen Terroranschlag in Moskau vergangenen Freitag haben auch wir hier in der Redaktion überlegt, ob wir darüber dieses Wochenende sprechen, haben uns dann aber doch dafür entschieden, dass ja für das verlängerte Osterwochenende doch ein leichteres Thema passender ist. Und wir wollen auch endlich mal den Meinungen unserer Hörerinnen und Hörern mehr Platz geben. Wir sind aber in Gedanken, das können Sie uns glauben, bei den Opfern des Anschlags und ihren Familien. Und in Bezug auf diese Meinungen unserer Hörer wollen wir nicht nur über die Themen sprechen, die ich gerade schon erwähnt habe, sondern auch über folgende Fragen. Sollte es verpflichtende Arbeit für alle Flüchtlinge geben und sollen sie dafür auch den Mindestlohn bekommen? Wie groß ist die Gefahr von Linksextremismus, wie etwa durch die RAF-Terroristen aktuell in Deutschland? Und in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, sollte sich Deutschland nicht mit all seinen Kräften gegen die Aggression aus Russland wehren, um ein schnelleres Ende herbeizuführen? Ja, und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich jetzt erstmal T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
Hallo, ich freue mich auf die Fragen und die Diskussion.
Genau, und wir fangen an mit dem Thema, das an diesem Wochenende aktueller denn je ist. Denn ab Ostermontag, dem 1. April, ist Cannabis legal in Deutschland. Entweder Marke Eigenbau zu Hause oder wer das nicht will oder keinen grünen Daumen hat, kann bis zu 50 Gramm pro Monat über sogenannte Social Clubs, also Anbauvereinigungen, erwerben. Damit will die Politik den Schwarzmarkt zurückdrängen. Aber Florian, du hast da ja eine ganz klare Meinung. Im Tagesanbruch schreibst du zum Beispiel Sätze wie: Bis zu 25 Gramm des Rauschgifts darf sich zukünftig jeder volljährige Bürger reinpfeifen. Pro Tag. Anbauen darf man die Haschischpflanzen dann auch, 3 Stück pro Nase. Ein bahnbrechendes Vorhaben, das notorische Kiffer glücklich macht, aber Millionen Eltern in Bredouille bringt. Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen und Innenstädte mit süßlichen Dauerrauchschwaden durchziehen wird. Ja, wir haben zu diesem Tagesanbruch viele Zuschriften bekommen und auch Kommentare wie von unserem Hörer Adrian auf Spotify, der schreibt: Einseitig, undifferenziert. Man wird aktuell ja schon von rotäugigen Alkoholikern auf der Straße nach Geld für weiteren Alkohol angesprochen. Cannabis ist also nicht das einzige Problem. Was sagst du zu Aussagen wie diesen?
Ja, da hat der Leser ganz bestimmt recht. Nur kann ja nicht die Lösung darin liegen, dass wir jetzt immer mehr Drogen legalisieren und dann immer mehr Leute mit immer röteren Augen uns für alles Mögliche anschnorren. Warum ich da so entschieden bin, geht darauf zurück, dass ich auch selber meine Meinung verändert habe. Als ich noch deutlich jünger war, hatte ich eine deutlich liberalere Einstellung zum Kiffen. Ja, denn darum geht es hier. Es geht ja dezidiert nicht um die Verwendung von Cannabis als medizinisches Präparat. Da können wir nachher auch noch drüber reden, sondern es geht einfach ums Kiffen. Und wenn man dann aber gleichzeitig sagt, dass die Menge so groß sein darf, dann glaube ich, trifft das zu, was auch Kritiker in der SPD sagen, dass damit nämlich eigentlich dieser Kleindealermarkt nicht geschwächt, sondern sogar gestärkt wird. Wenn du und ich, Lisa, jetzt da draußen mit 25 Gramm Cannabis rumlaufen dürften, dann ist doch völlig klar, dass viele andere Kleindealer das genauso machen würden. Ja, und die würden halt überall ihr Zeug verticken und man kriegt einen Zustand, den wir eigentlich nicht haben wollen, der zum Beispiel in Holland auch zu gravierenden Problemen geführt hat. Und ich habe ja in diesem Tagesanbruch, den du so genau gelesen und zitiert hast, auch das Beispiel New York angeführt, wo man ab abends auch auf offener Straße kiffen darf. Und hey, ich weiß nicht, wer von unseren Hörerinnen und Hörern sich das schon mal angetan hat. Wenn du abends durch einige Stadtviertel in New York läufst, zum Beispiel in Brooklyn oder in Harlem, da bist du selber bekifft. Das sind wirklich Rauchschwaden. Das sind Leute, das ist einfach unangenehm. Und ich glaube, das sollten wir uns nicht antun in unseren Großstädten.
Aber trotzdem wurde das Gesetz, so wie es ja ursprünglich geplant war, von SPD-geführten Gesundheitsminister Lauterbach ja schon dermaßen abgeschwächt, dass jetzt nur diese eingetragenen Vereine das auch verkaufen. Also man muss Mitglied dieses Vereins sein, um überhaupt Zugang dazu mitzuhaben. Denkst du nicht, dass das eine Abschwächung wäre, dieser Kleindealerschaft, die du jetzt ansprichst?
Ja, das mag schon sein. Nur du kennst ja Großstädte in Deutschland. Genauso wie ich. Wir leben in einer in Berlin und natürlich gibt es da überall Mittel und Wege. Und die Frage ist einfach, was ist im öffentlichen Raum künftig gestattet? Und dieser öffentliche Raum soll ja von allen genutzt werden und alle sollen sich da wohlfühlen. Und wenn man dann aber gestattet, dass man sich da halt auch wirklich zudröhnen darf und dass man das auch weitergeben darf, vielleicht sogar verkaufen darf, weil einfach die Menge so hoch ist, die man bei sich tragen darf, dann ist das meiner Ansicht nach eine qualitative Verschlechterung des öffentlichen Raums und es gefährdet vor allem Kinder. Kinder und Leute, die das eben nicht wollen. Und dahin geht meine Kritik, dass ich wirklich den Eindruck habe, dieses Gesetz in der jetzigen Form ist eigentlich nicht adäquat.
Und nochmal eine kurze persönliche Nachfrage. Was hat deine Meinung da jetzt geändert? Weil du meintest, früher warst du da noch anders gestimmt.
Ein ganz einfacher Grund, dass ich jetzt dreifacher Vater bin. Und dass ich eben sehe, was in manchen Schulen los ist oder vor manchen Schulen oder auf dem Weg zur Schule oder im Sportverein. Und ich glaube einfach, man sollte THC, Cannabis, Marihuana nicht verharmlosen. Das ist eine Droge. Nochmal, wir können gerne auch über die medizinische Anwendung reden, aber in der Form, wie es jetzt dieses Gesetz adressiert, geht es darum, dass man diese Droge weitgehend legal konsumieren darf. Und damit sage ich nicht, dass Alkohol ungefährlich ist. Wahrscheinlich sind wir in Deutschland viel zu freizügig mit unserem Alkoholkonsum, dass man den überall kaufen kann zum Beispiel. Aber wir sollten denn nicht den Fehler machen, dann zu sagen, ja, dann werfen wir halt noch eine Droge auf den Markt und noch eine. Was kommt denn als nächstes?
Ja, aber andererseits dieses Argument der Entkriminalisierung, die man endlich dadurch erreicht, das wiegt schon sehr schwer. Und du hast jetzt zum Beispiel Kinder angesprochen. Einer unserer Hörer, Robert, der hat vor allen Dingen mit uns im Gespräch auch die Jugendlichen angesprochen. Denn das jetzige Gesetz ist ja für über 18-Jährige. Das heißt, er sagt, 16-, 17-Jährige, die das mal ausprobieren wollen, für die ist jetzt der Markt, also für die Dealer vor allen Dingen, die können jetzt genau in diese Lücke rein und noch ihre kriminellen Machenschaften dort noch weiter ausreizen. Und er findet vor allen Dingen, dass Aufklärung besonders wichtig ist für Jugendliche und sagt dazu:
Wenn junge Leute kiffen wollen, dann tun sie es so oder so. Wenn wir sie davon abhalten wollen, dann müssen wir über die Prävention dahin gehen. Wir müssen die aufklären. Wir müssen sagen, hey, pass mal auf, wenn du in deinem Alter das jetzt zu dir nimmst, dann passiert das und das und das mit deiner Entwicklung, mit deinem Kopf. Lass das mal, mach das nicht.
Ja, aber Prävention von Jugendlichen, das ist gar nicht so einfach. Also klar, man kann das irgendwie in die Schule integrieren, aber dann ist die Frage, erreicht es auch wirklich die Teenager dort? Oder wer meinst du, ist da noch in der Verantwortung? Wie viel Aufklärung müssen dann auch die Eltern leisten?
Ja, bestimmt die Eltern. Und ich stimme dem Hörer ausdrücklich zu. Man weiß ja, dass Cannabispräparate junge Menschen im Alter von bis zu Mitte 20 wirklich nachhaltig schädigen. Weil sich dann nämlich das Gehirn noch entwickelt und weil diese Entwicklung beeinträchtigt werden kann. Deshalb sollten junge Menschen nicht Cannabis konsumieren. Und der Weg dahin muss natürlich auch über Aufklärung gehen, bin ich ja dabei. Und sicherlich nicht nur in der Schule, sondern auch im Elternhaus, wahrscheinlich vor allem im Elternhaus. Sicherlich auch staatlich unterstützt, dass man zum Beispiel Informationsmaterial an die Hand bekommt. Aber dann eben im Umkehrschluss zu sagen, naja, und dann geben wir es halt frei. Das ist doch kein Weg, sondern man muss einfach klar sein, das ist eine Droge, die vor allem junge Menschen sehr, sehr schädigen kann.
Ja, aber ich glaube, wenn man an junge Leute so rangeht und sagt, ja, nimm das nicht, das ist so gefährlich, dann ist es gerade spannend für die, weil die dann denken, oh, das ist so richtig gefährlich, das muss ich ja besonders ausprobieren. Also ich glaube, dass auch das nicht der richtige Weg ist, sondern dass man halt eher mal sagen sollte, probier es mal in einem geschützten Umfeld. Ne? Also jetzt nicht 14-Jährige oder so. Natürlich präferieren dann die 18-Jährigen, an die es dann legal sein wird. Aber dass man halt in einem geschützten Umfeld auch lernt, was gibt es für unterschiedliche Arten, was macht das mit deinem Körper.
Das sehe ich komplett anders, Lisa. Also man kann unterschiedlich drauf schauen, aber ich habe das selber gesehen bei Menschen, was das macht, wenn man zu freizügig mit Cannabis umgeht. Und wenn man quasi auch im Familienkreis sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, kannst du ja machen. Ne? Das ist genauso, wie wenn du einer Neunjährigen sagst, da trinkst du halt mal ein Bier. Oder nimm auch mal ein Weinchen, das schadet dir auch nicht.
Ja, aber nur zu sagen, ich verbiet's dir und das ist ganz schlimm,
nein,
dann machen sie es heimlich.
Ja, das kann ja auch sein. Deshalb sagt der Hörer ja zu Recht Aufklärung. Wirklich erklären, nicht einfach mit dem Holzbrett über den Kopf hauen, das darfst du nicht, sondern pass auf, das passiert, wenn. Und das kann man ja auch mal ganz plastisch machen. Wenn du ein voll entwickelter Mensch irgendwann sein willst, im Vollbesitz deiner geistigen Fähigkeiten, dann solltest du das jetzt lieber nochmal bleiben lassen. Dann mach das lieber mal mit Ende 2030. Dann kannst du gerne mal einen Joint ausprobieren.
Ja, du hattest jetzt auch schon vorhin mal die schmerzgeplagten Patienten angesprochen, weil auf deinen Tagesanbruch kamen auch so Rückmeldungen, wie ja, die wurden da ja gar nicht erwähnt. Und wir haben auch mit einem Leser dazu vorab gesprochen, er ist auch persönlich betroffen.
Ich bin an einen Punkt gekommen, wo mir die konventionelle Schulmedizin nicht mehr weitergeholfen hat. Ich war dann an einem Punkt, wo ich sehr verzweifelt war, und ich kam damals eigentlich durch einen Artikel auf die Idee, Cannabis als Medizin zu probieren, und habe es mir dann auch medizinisch verschreiben lassen. Jeder, der, glaube ich, Cannabis schon einmal konsumiert hat, weiß, wovon ich spreche. Es ist ein friedlicher, seliger Zustand, den man durch dieses Kraut hat. Und das gibt natürlich gerade Schmerz- und leidgeplagten Menschen auf jeden Fall viel mit.
Also kannst du dem was abgewinnen, dass es dadurch dann auch einfacher wird für Leute, sowas auszuprobieren für eben die Schmerzen, die sie haben?
Ja, ganz bestimmt. Und da gibt es ja unterschiedliche Darreichungsformen. Seit 2017 wird das auch angeboten. Also Cannabis beispielsweise in Form von Tabletten, von Inhalationskräutern, von Sprays. Dafür brauchen wir aber dieses neue Teillegalisierungsgesetz überhaupt nicht. Denn das gibt es längst. Und du kannst dir das auch verschreiben lassen von deinem Arzt.
Ja, ich glaube, wir werden da nicht ganz auf einen Nenner kommen, aber das müssen wir auch nicht. Kommen wir mal lieber zum nächsten Thema. In diesem Jahr werden die Europawahlen im Juni, aber auch die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September spannend. Denn populistische Parteien wie die AfD sind beliebt. Sie bieten einfache Antworten und versprechen Lösungen für die großen Krisen unserer Zeit. Und auch eine neue Partei wird da jetzt mitmischen, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Dieser Erfolg solcher populistischen Meinungen ist aber auch ein Zeichen, dass die aktuelle Regierung die Bevölkerung enttäuscht. Wie zum Beispiel unsere Hörerin Iris Brammer meint.
Wir sind in Deutschland im Moment wirklich auf einem schlimmen Kurs aus meiner Sicht. Also die Politik überlässt tatsächlich der AfD und denen drumherum tatsächlich das Feld und ist nicht wirklich für die Bevölkerung da. Das zeigt sich an vielen Stellen, also wie angefangen von der Energiepolitik, von der Klimapolitik. Das Verhalten zur Ukraine sehe ich auch kritisch, also immer noch mehr Waffen, Waffen, Waffen. Da bin ich doch eher dann bei der Sarah Wagenknecht, die sagt, geht gefälligst an den Verhandlungstisch, hört auf, diesen Krieg weiter zu befeuern.
Ja, und die eine Aussage von ihr finde ich besonders spannend am Anfang, wo sie sagt, die Politik überlasse der AfD das Feld. Würdest du da zustimmen oder kann man da eher sagen, was hätten denn die anderen Parteien noch machen sollen in den letzten 10 Jahren, als sich abzugrenzen, als klare Kante zu zeigen?
Also wenn es nur um die AfD geht, dann glaube ich, dass die Parteien einen Fehler gemacht haben, weil sie zu lange die AfD gar nicht ernst genommen haben. Sie haben sie mehr oder weniger verächtlich gemacht oder gesagt, komm, das sind alles Deppen, mit denen muss man sich nicht befassen. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss sich intensiv auseinandersetzen mit der AfD, mit ihren Positionen und mit auch allem, was sie tut, um diesen Staat zu bekämpfen. Und man muss das thematisieren, muss darüber reden. Und man muss natürlich vor allem die Themen, die die AfD-Wähler umtreiben, ernst nehmen. Denn das sind ja nicht alles Neonazis. Viele dieser AfD-Wähler sind vielleicht gefrustet oder haben auch wie diese Hörerin hier den Eindruck, so richtig abgeholt werde ich von den konventionellen Parteien nicht mit meinen Sorgen. Und das war bislang nicht gut genug gelungen. Das verändert sich gerade, weil einfach die AfD jetzt so stark geworden ist und die anderen Parteien merken, sie müssen mehr tun. Aber es ist schon ganz schön spät. Also bis zu den Landtagswahlen im Osten ist es noch nicht mal mehr ein halbes Jahr. Und da könnten wir echt alle einen ganz schönen Schock erleben.
Ja, aber ich frage mich, wie man es echt besser machen hätte können. Also mehr ernst nehmen, die Themen aufsprechen. Meinst du zum Beispiel im Bundestag direkt auf Forderungen eingehen? Also viel kam da ja auch manchmal nicht von der AfD. Sie hat ja auch einfach draufgehauen, wie man so schön sagt.
Das stimmt. Und man muss auch unterscheiden. Es gibt viele AfD-Funktionäre, denen geht es überhaupt nicht um die inhaltlichen Themen. Die wollen einfach nur draufhauen, wie du sagst. Die wollen provozieren. Und viele ihrer Reden bei Pressekonferenzen oder auch im Bundestag sind überhaupt nicht für dieses Forum gemeint, sondern das filmen die dann und veröffentlichen das als kleine Clips in den sozialen Medien. Und deshalb treten sie da auch so scharf auf, um dann eben zu zeigen, guck mal hier, wir zeigen dem Kanzler mal, was eine Hake ist. Denen geht es gar nicht darum, inhaltlich zu diskutieren. Es gibt andere, Und es gibt eben auch Wählerinnen und Wähler der AfD, denen geht es wirklich um inhaltliche Positionen. Und das haben wir bei dem Streit über das Heizungsgesetz gesehen, über das wir hier im Podcast ja ausführlich diskutiert haben. Da hatten wirklich viele Bürger im Land, nicht ganz zu Unrecht, den Eindruck, da würde einfach über ihre Köpfe hinweg jetzt etwas Absurdes entschieden und das würde sie dazu verpflichten, ihren Wohlstand einzuschränken. Mhm. Und das ist einfach schlecht. Das ist schlecht gemacht gewesen, dieses Gesetz, und noch viel schlechter kommuniziert. Das kann man der Ampelkoalition wirklich vorwerfen.
Also die Kommunikation da auch. Aber ich glaube, einen Aspekt, den du kurz angesprochen hast, auch die Darstellung in den sozialen Medien. Damit hat sich die AfD eben schon ganz früh auseinandergesetzt. Und da hinken die anderen Parteien einfach hinterher. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen. Aber eine Sache ist zum Beispiel auch, glaube ich, wichtig für die Leute, die vor allem diesen Frust spüren, dieses Vor-Ort-Sein. Also da ist die AfD auch in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den Ländern, in denen jetzt dieses Jahr gewählt wird, immer vor Ort gewesen. Also viel mehr als die anderen Parteien, das habe ich auch gelesen.
Ja, ich glaube teils. Das Problem ist einfach, eine Partei wie die SPD ist in vielen Teilen Ostdeutschlands überhaupt nicht mehr vertreten, weil da sich niemand mehr für die SPD engagiert. Ja, die sind bei unter 10% in all diesen Ländern und haben auch einfach viel zu wenig Leute. Etwas anders sieht es mit der CDU aus. Da würde ich schon behaupten, dass die auch in einem Land wie Sachsen wirklich an vielen Stellen präsent ist und sich engagiert. Was ganz schwer zu ändern ist, ist so ein tief sitzender Frust bei vielen Menschen im Land. Und wenn der sich dann noch, wie in Teilen Ostdeutschlands, verbindet mit so einer Verlustangst, also so einem Gefühl, nach dem Mauerfall haben wir uns was aufgebaut, wir haben uns angestrengt, wir haben einen kleinen Wohlstand erwirtschaftet. Und jetzt kommen all diese Krisen und es kommt eine Regierung, die will uns diesen Wohlstand zumindest ein Stück weit wegnehmen. Dann entsteht so ein explosives Gemisch von wir hier unten, die da oben, und die müssen alle weg und wir suchen jemanden, der die da oben weghaut. Und das ist echt gefährlich und das kann man aber nicht nur einer Seite vorwerfen. Denn genauso wie die Ampelkoalition Fehler gemacht hat, kann man natürlich sagen, wenn man als Bürger einfach nur sagt, weg da, alle müssen weg, dann verhält man sich nicht verantwortungsbewusst. Es gehört dazu, als verantwortungsbewusster Staatsbürger sich selbst zu engagieren und sich einzubringen. Wenn man was ändern will, ja Gott, dann tritt man halt in eine Partei ein, und zwar in eine demokratische.
Ja, lustig, dass du es ansprichst. Genauso eine Hörerzuschrift haben wir auch bekommen. Und zwar einfach auch zu diesem Thema, der über andere Themenbereiche auch über hinausgeht. Ich lese mal kurz vor. Also sie schreibt, wir beklagen seit Jahren Reformstaus, wohin man schaut. Rente, Pflege, Digitalisierung, Steuer, Bundeswehr. Momentan bekommt die Ampelregierung alles ab, obwohl es auch an der Haltung der Vergangenheit liegt. Zu langsam, zu bräsig, zu selbstgefällig. Aber was mich, schreibt die Leserin hier, richtig stört, ist das Schlechtmachen anderer in der verwegenen Hoffnung, sich selbst ins gute Licht zu rücken und größer zu machen. Also es geht ihr auch um wertschätzende Kommunikation in der Öffentlichkeit. Sie schreibt weiter, Problem dabei, die Bürger fühlen sich zu Recht nicht mehr verstanden, nicht gehört. Auf der anderen Seite muss aber auch die Eigenverantwortung, die du jetzt gerade angesprochen hast, Florian, die Eigenverantwortung des Einzelnen viel stärker betont werden. Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Motto, was muss anders sein, damit es besser ist? Wir haben die Wahl und wir haben Verantwortung.
Ja, super, Punkt. Würde ich genauso unterschreiben. Würde auch sagen, das sollte sich eigentlich jeder und jede zu Herzen nehmen. Demokratie ist ja nichts, was einmal fertig und verabschiedet ist und dann bleibt das so. Demokratie ist ein sich entwickelnder Zustand und Demokratie muss wirklich, so banal das klingt, jeden Tag aufs Neue errungen werden. Und zwar nicht von Herrn Scholz oder von Herrn Merz, sondern von jedem einzelnen Bürger in diesem Land. Und nur wenn wir uns engagieren, wenn wir uns interessieren für das politische Programm, wenn wir diskutieren, wenn wir in Parteien eintreten, wenn wir selber vielleicht für ein Amt eines Landrats kandidieren oder in einer kleinen Kommune eine kleine Aufgabe übernehmen, dann ist die Demokratie lebendig. Es gibt viele Städte und Dörfer in Deutschland, die haben viel zu wenig Leute, die sich engagieren. Es gibt auch viele, die haben gar keinen Bürgermeister mehr, weil einfach niemand da ist, der was machen will. Aber ein Haufen Gefrustete, die alle sagen, das funktioniert ja alles nicht.
Ja, so ein bisschen Appell an die junge Generation vielleicht auch da.
An alle eigentlich. Auch an Ältere, ja, die vielleicht nichts mehr zu tun haben, weil sie schon pensioniert sind.
Ja.
Die könnten sich ja umso mehr engagieren.
Ja, das stimmt auch. Aber man will dann halt auch mal seine Ruhe genießen.
Ja, verständlich, klar.
Nochmal eine andere Frage zu diesem Thema. Es passt auch sehr gut. Ich fand eine Hörerzuschrift, die wir bekommen haben von Kurt Mehler, sehr interessant in Bezug nochmal auf das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und zwar...
Es ist nicht verkehrt, wenn wir auf der politischen Bühne noch einen weiteren Mitbewerber haben, der jetzt nicht unbedingt links oder rechts außen sein muss. Insofern ist die Auswahl größer. Auf der anderen Seite weiß ich auch um das Argument, wir hatten ja schon mal eine Situation in der Weimarer Republik, wo zu viele politische Bewerber auf der Bühne da waren, wo das Ganze zersplittert war. Und ich habe noch kein Gespür dafür, wann ist diese Grenze denn eigentlich hier bei uns jetzt überschritten, wenn wir also immer mehr Parteien sozusagen im Spektrum haben.
Also auch bezogen auf die Demokratie. Er spricht hier die Weimarer Republik an. Hast du denn ein Gespür dafür, Florian? Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung jetzt schon, wann so eine Zersplitterung erreicht wäre. Siehst du da Parallelen zur Weimarer Republik?
Na, der große Unterschied zur Weimarer Republik ist, damals gab es keine Sperrklausel. Das heißt, schon kleinste Parteien konnten mit winziger Zustimmung in den Reichstag einziehen. Und das waren zur Hochzeit 15 verschiedene Parteien und viele haben sich einfach nur destruktiv verhalten oder haben einfach nur Klientelpolitik gemacht und waren nicht bereit zu kompromissen. Das
Bisschen
hat,
wie die AfD.
ja, das hat die damalige,
Anfangsjahren.
ja, die damalige Demokratie wirklich destabilisiert. Heute haben wir eine Sperrklausel. Eine Partei muss mindestens 5% der Stimmen erringen oder 3 Wahlkreismandate direkt gewinnen. Dann kommt sie in den Bundestag rein. Und das ist schon eine sinnvolle Hürde. Es ist anders als früher, wo man vielleicht 2 große Parteien hatte und dann noch irgendwie ein bisschen FDP oder noch ein bisschen Grüne. Und irgendwie hat man sich zusammengewurschtelt und im Wesentlichen waren es 2 Lager. Ein eher konservatives Lager und ein eher linksliberales Lager. Das ist heute anders. Und das macht natürlich die Politik und die Kompromissfindung schwieriger. Und das erleben wir gerade. Und das ist erst recht ein Problem, wenn man mit so vielen Herausforderungen und Krisen zu kämpfen hat wie gegenwärtig. Und ein Großteil der Probleme dieser gegenwärtigen Ampelregierung liegen nicht nur in der Vergangenheit, dass unter den großen Koalitionen so viel liegen geblieben worden ist, sondern auch genau daran, dass diese 3 Parteien, SPD, Grüne, FDP, 3 ganz unterschiedliche Milieus in der Bevölkerung repräsentieren und die müssen das quasi verhandeln. Und das passiert nicht mehr irgendwo in den Vereinen oder am Küchentisch, dass das quasi vordiskutiert wird und dann fließt das ein in die Politik, sondern die Erwartungshaltung vieler Bürger ist, diese Parteien sollen stellvertretend für uns alle Konflikte lösen und zwar am liebsten noch live im Fernsehen. Und das funktioniert nicht.
Ja, die Medialisierung ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der hinzugekommen ist. Aber siehst du denn diese Gefahr der Zersplitterung oder ist es eher gut? Also macht das unsere Parteienlandschaft eher diverser? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel den US-Wahlkampf schaut, da gibt es immer nur diese 2 Parteien. Da ist man vielleicht schon froh, dass man so viel Auswahl hat, sage ich mal, in
Ja,
Deutschland.
das sehe ich wie du. Und eigentlich ist es doch wünschenswert, dass möglichst viele Milieus in Deutschland auch vertreten sind im Parlament und sich da einbringen können und dass ihre Stimme gehört wird und dass die Menschen im Land auch das Gefühl haben, meine Meinung wird da im Bundestag mal geltend gemacht. Ich glaube nicht, dass es schon instabil ist, eben weil wir diese Sperrklausel von 5% haben. Ich glaube, es ist immer noch möglich, Kompromisse zu schmieden, selbst wenn das schwer klingt gerade.
Und vor allen Dingen besteht ja auch die Möglichkeit, dass die Linke eventuell auch nicht mehr auf die 5% kommt bei der nächsten Bundestagswahl und dann, ja, es ist auch wieder eine Partei weniger und dafür eine neue. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das leider auch nicht so erfreulich ist, aber das hier unsere Hörerin Frau Brammer auch angesprochen hat, und zwar den Krieg in der Ukraine. Sie hat gesagt, sie ist ganz klar gegen weitere Waffenlieferungen, fordert Verhandlungen mit Putin. Eine etwas andere Herangehensweise schlägt unser Hörer Dieter Tessmann vor allem in Bezug auf die Atomwaffendiskussion. Er schreibt uns, ich zitiere: Ich möchte an die Blood, Sweat and Tears-Rede von Churchill erinnern. Bezeichnenderweise wurde kurz nach Kriegsausbruch der Film Die dunkelste Stunde ausgestrahlt. Ja, Putin hat Atomwaffen. Aber wenn wir ihm nicht die Stirn bieten, wo wird er aufhören? So wie es jetzt läuft, ist es ein langsames und grausames Sterben. Wenn wir uns jedoch entschlossen gegen ihn stellen, und zwar mit allem, was wir haben, besteht das Risiko, dass die ein oder andere strategische Atombombe fällt. Aber aus meiner Sicht sollten wir es für die Aussicht auf ein schnelles und hoffentlich gutes Ende eingehen. Anderenfalls bleiben wir das Kaninchen vor der Schlange, das mit allen möglichen Facetten der Bedrohung rechnen muss. Ob direkt oder indirekt, wie bei Fake News. Also er sagt, es sei besser, sich mit allem gegen Putin zu stellen, was wir haben, um so ein schnelles und hoffentlich gutes Ende herbeizuführen. Was sagst du dazu? Ist das realistisch?
Ich halte das für sehr schwierig. Ich verstehe durchaus die Intention des Hörers und finde ja, wie er wahrscheinlich auch, genauso dieses putinsche Regime fürchterlich und grauenhaft. Und es ist völlig klar, man muss daran arbeiten, dass es zurückgedrängt wird und dass sich vielleicht sogar irgendwann wieder ein rechtsstaatlicheres, demokratisches Russland rausbilden kann, was aber nicht per se unsere Aufgabe ist. Was sollten wir tun in der Ukraine? Wir bieten Putin ja die Stirn. Das machen wir ja. Deutschland tut unglaublich viel. Liefert so viele Waffen wie sonst nur die USA bisher. Und jetzt, wo es mal schwieriger geworden ist, zum Beispiel mit den Artilleriegranaten, gibt es einen Staat wie Tschechien, der weltweit gefahndet hat nach alten Beständen solcher Granaten und die aufkauft und einen Fonds geschaffen hat, an dem sich auch Deutschland beteiligt, damit die Ukrainer schnell mehr Munition bekommen. Das ist nämlich genau das, was die jetzt brauchen. Es kommt hinzu, dass ich glaube, dass man schon in einem Konflikt immer abstufen muss. Man sollte sich eben nicht mit allem, was man hat, in einen Konflikt hineinbegeben. Sonst ist man sehr schnell in einer Situation, die ein berühmter Historiker mal als das Schlafwandeln beschrieben hat, und zwar zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Da hatte man nämlich so eine Situation, dass alle beteiligten Staaten dachten, das ist ja fürchterlich, das können wir nicht akzeptieren, wir gehen da mit allem rein, was wir haben, und am Ende brannte ganz Europa. So fürchterlich dieser Krieg in der Ukraine ist, es ist eben dann doch, Entschuldigung, nur ein Krieg vor den Toren der NATO-Staaten. Wir werden noch nicht angegriffen. Und wir müssen schon auch gucken, was machen wir an welcher Stelle. Und wir sollten nicht weiter eskalieren. Aber wenn weiter eskaliert wird, was ja denkbar ist, dass Putin beispielsweise auch noch an einer NATO-Grenze zündelt, zum Beispiel im Baltikum, dann brauchen wir weitere Eskalationsmöglichkeiten, um uns dann zu wehren. Und das muss man immer bedenken. Und ich habe den Eindruck, der Bundeskanzler tut das.
Also meinst du auch, wir sind darauf auch vorbereitet?
Die NATO ist gegenwärtig schon stabil, sie ist wehrfähig und sie ist auch, glaube ich, in der Lage, sich zu verteidigen. Das ist wichtig. Und das ist eben was anderes als einen angegriffenen Staat, der nicht in der NATO ist, zu verteidigen. So wichtig das auch ist. Aber das ist etwas qualitativ anderes.
Ja, fand ich sehr interessant, die Ausführungen. Wir kommen damit gleich noch zum nächsten Thema, und zwar das Thema Migration. Da haben wir eine sehr interessante Sprachnachricht von einem Hörer bekommen. Er bezieht sich auf die Podcast-Folge, in der wir mit dem Landrat aus Thüringen, Christian Herrgott, gesprochen haben, der gemeinnützige Arbeit für Geflüchtete zur Pflicht macht in seinem Landkreis für 80 Cent pro Stunde.
Ja, hallo. Zunächst zu meiner Person, Stefan Sass, Schulleiter und begeisterter Tagesanbruchhörer. Ich als Schulleiter habe die Phase miterlebt, die auch diskutiert worden ist, dass Flüchtlinge bei der Gemeinde, beim Schulträger, also der vorgesetzten Behörde, arbeiten mussten, und kann leider nur sagen, das wurde wieder eingestellt, weil es hat sehr, sehr viel Nerven gekostet, nämlich die Bauhofleute oder auch die Hausmeister, die sich dann um diese Arbeiter kümmern mussten. Und ich sehe ein Problem darin, dass ja einfach die Bezahlung nicht stimmte. Also die mussten das, glaube ich, sogar noch kostenlos machen. Und das ist alles gut gedacht, aber es ist, würde ich sagen, schlecht gemacht. Wer will für 80 Cent arbeiten? Wer fühlt sich da motiviert? Da müssten ganz normale Löhne gezahlt werden oder etwas unter dem Mindestlohn, was auch immer, vielleicht mit einer Sonderregelung. Und es muss ein Ansporn da sein, dass für diese körperliche Arbeit, die man dann macht, dass es da auch einen entsprechenden Gegenwert gibt. Niemand von uns würde für 80 Cent die Stunde auch nur den kleinen Finger heben, ne?
Ja, also erstmal die Frage, ist es denn möglich, mehr als 80 Cent die Stunde zu geben? Man muss da ja auch bestimmte Grenzen für den Anspruch auf Asylleistungen einhalten, andererseits auch das Existenzminimum sichern.
Ja, das schreibt eben das Asylgesetz vor, und da steht diese Summe von den 80 Cent pro Stunde drin. Ich halte das auch für sinnvoll. Man kann über einzelne Centbeträge streiten, natürlich. Soll das jetzt 1 Euro sein oder 80 Cent? Man muss aber bedenken, Asylbewerber bekommen ja Leistungen vom Staat aus Steuergeld, zum Beispiel für Unterkunft, für Schulgeld und für vieles mehr. Und das bekommen ja andere, die arbeiten in der Form erstmal so nicht. Deshalb gibt es da das sogenannte Lohnabstandsgebot. Und das muss man einfach auch einhalten. Und es kommt hinzu, dass man als Asylbewerber ja einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus hat. Der kann mal kürzer und mal länger sein. In dem Moment aber, wo man wirklich ermöglicht, dass diese Leute einfach sich voll integrieren sollen auf dem Arbeitsmarkt, dann signalisiert man ihnen ja, ihr könnt sowieso hierbleiben. Und dann setzt man einen Anreiz, und man tut den Leuten auch nichts Gutes, ihnen zu zeigen, wir gehen mal davon aus, dass ihr hier bleibt. So, und nachher reißen wir euch wieder raus, weil vielleicht euer Asylantrag abgewiesen worden ist. Da gab es in Nachfolge der Kriegsflüchtlinge vom Balkan. In den 90er Jahren gab es wirklich üble Schicksale. Da sind Familien dann nach Deutschland geflohen, da hat man versucht, sie schnell zu integrieren. Jugendliche haben beispielsweise dann Ausbildungsstellen angenommen und dann waren die Kriege zu Ende und der Staat hat entschieden, ihr sollt zurückgehen. Und dann mussten die ihre Lehren abbrechen und wurden rausgerissen daraus. Das ist nicht gut. Das heißt, man muss als Staat schon überlegen, wie behandelt man eigentlich wen? Ich glaube, das, was Herr Herrgott gemacht hat, und er hat es uns ja sehr anschaulich erzählt, ist gut und richtig, weil man diesen Asylbewerbern überhaupt mal eine Tätigkeit gibt. Weil man ihnen zeigt, guck mal, hier könnt ihr etwas beitragen, hier könnt ihr ein paar Leute kennenlernen, hier könnt ihr auch etwas tun dafür, etwas zurückgeben, dass der Staat euch etwas gibt. Das ist eine gute erste Stufe. Aber bevor man dann dahin geht und sagt, ihr könnt jetzt wirklich zum Mindestlohn arbeiten und voll integriert werden, muss erstmal dieses Asylverfahren entschieden werden.
Also sozusagen den Anspruch auf Mindestlohn sollten erst für die Leute bestehen, die dann auch eine längere Aufenthaltserlaubnis haben. Und würdest du sagen, dass die Forderung unseres Hörers hier ein bisschen zu übertrieben ist?
Ja, vielleicht nicht übertrieben. Ich verstehe ja auch, was er gesagt hat. Und offenkundig ist das Beispiel, das er da geschildert hat, wirklich nicht besonders gut gewesen, dass das nicht richtig funktioniert hat damals. Es hakt ja auch an vielen Stellen im Land. Und man kann auch, glaube ich, nicht sagen, dass man einfach flächendeckend überall davon ausgehen kann, dass jetzt die Idee, die der Herr Herrgott als Landrat umgesetzt hat in Thüringen, überall so genauso funktionieren würde. Aber daran gefallen hat mir, dass er einfach mal das in die Hand genommen hat und gesagt hat, wir versuchen jetzt mal was. Vielleicht kann es ja funktionieren.
Was bräuchte es denn, damit es flächendeckend funktioniert?
Ich glaube, es bräuchte vor allem schneller und effizienter arbeitende Behörden. Das Verfahren nicht so lange dauern. Dass Menschen einfach schneller wissen, woran sie jetzt sind.
Die Digitalisierung.
Digitalisierung zum Beispiel.
Wird da nicht jetzt auch wieder dran gespart mit dem neuen Haushalt?
Ja, brauchen wir Geld für die Bundeswehr.
Also wo das noch hinführt. Ja, wir wollen auch noch kurz auf ein Thema eingehen, auch wenn das eine etwas längere Folge vielleicht für Sie wird, liebe Hörer und Hörer. Aber Sie haben ja ein paar mehr Tage dieses Wochenende zu hören. Und dieses Thema, das hat uns in den vergangenen Wochen auch sehr bewegt. Wir haben dazu aber noch keine tiefgründigere Diskussion im Podcast gemacht. Und zwar die RAF-Terroristen. Nach jahrzehntelangen Ermittlungen wurde ja eine der noch verbliebenen Terroristen, die zur dritten Generation der sogenannten Roten Armee-Fraktion gehören, gefasst. Daniela Klette. Florian, erstmal eine allgemeinere Frage zu dem Thema. Wie gefährlich ist denn Linksextremismus aktuell für unsere Gesellschaft?
Er ist immer noch gefährlich. Sicherlich nicht so wie in den 70er Jahren oder 80er Jahren, als die RAF noch voll intakt war und regelmäßig zuschlug, Morde beging. Aber es gibt ihn noch. Diese drei Gestalten, über die wir jetzt hier reden, muss ja eigentlich sagen mutmaßliche Terroristen, weil sie noch nicht wirklich rechtskräftig verurteilt sind. Aber nach allem, was man weiß, waren sie in der RAF und sind dann halt irgendwann ausgestiegen, nachdem die RAF sich 98 aufgelöst hat. Die sind möglicherweise jetzt nicht so gefährlich. Sie haben noch einige Überfälle begangen auf Geldtransporter, aber es sind schon ganz schön traurige Gestalten. Von dem Burkhard Garweg haben wir gehört, der hätte hier in Berlin irgendwie an der Oberbaumbrücke rumgelungert wie so ein Obdachloser, die Leute angeschnorrt und ein paar Euro. Da gibt es echt viel gefährlichere Gewalttäter in Deutschland. Aber natürlich gibt es noch linksextremistische Strukturen. Wir haben das gerade gesehen bei dem Anschlag auf den Strommast beim Tesla-Werk. Oder wenn wir mal nach Leipzig schauen, wo auch regelmäßig Prozesse geführt werden, auch gegen linksextreme Strukturen, die wirklich Gewalttaten begehen, muss man sagen, es ist nach wie vor ein Problem im Land. Nicht so groß wie der Rechtsextremismus, nicht so groß wie der Islamismus, aber es bleibt ein Problem.
Was für Taten sind das genau jetzt, wenn du Leipzig ansprichst? Eher so Sachtaten, also eher Anschläge auf Autos
schon
oder so?
Den Fall Lina E.
Ah ja.
Ja, also wo wirklich eine kleine Gruppe von linken Autonomen Rechtsextreme angegriffen und brutal verletzt hat.
Ja, also auch harte Gewalt, Körperverletzung ist da ein Thema. Wenn wir jetzt nochmal von einer anderen Seite das Thema betrachten, wir haben darüber ja auch sehr stark berichtet in den letzten Wochen. Worauf kommt es denn da an, wenn wir in der Redaktion an das Thema rangehen? Worauf müssen wir da als Journalisten achten?
Ich glaube, wir Journalisten haben die Aufgabe, erstmal neutral zu berichten. Und nicht mit einem Filter unterwegs zu sein und eben zu sagen, über die RAF berichten wir jetzt nicht so intensiv, weil das Hauptproblem sind die Rechtsextremisten. Wir berichten seit langem in dieser Redaktion über Rechtsextremismus. Und der ist auch nach Auskunft der deutschen Sicherheitsbehörden das größte Problem, ein wachsendes Problem. Aber es gibt eben auch linksextremistische Strukturen, die gefährlich sind. Und dann müssen wir wirklich darüber berichten. Und erst recht, wenn jetzt gerade 3 von diesen mutmaßlichen RAF-Terroristen auf der Flucht waren, dann müssen wir genau hinschauen. Dann ist das ein großes Thema für uns und dann haben wir es eben auch so behandelt in unserem Newsroom und habe gesagt, wir brauchen Reporter, wir brauchen Analysten, die sich jetzt wirklich darum kümmern.
Ja, also damit auch ein bisschen dieses Gleichgewicht hergestellt wird.
Es ist sicherlich kein Gleichgewicht auf Augenhöhe. Also nochmal, die deutschen Sicherheitsbehörden sagen sehr klar, denn in den Verfassungsschutzberichten steht sehr klar, das größte Problem, die größte Gefahr für die deutsche Demokratie ist Rechtsextremismus. Aber es gibt eben auch an vielen Stellen im Land Linksextremisten. Mhm. Das darf man nicht unter den Teppich kehren, muss man intensiv drüber berichten.
Absolut. Ja, und dazu passt vielleicht auch ein Lob, das eine ganz liebe Hörerin uns gegeben hat. Wir haben sie schon gehört, Iris Brammer, und das zum Ende unserer Folge.
Ich würde gerne noch was loswerden. Also ich möchte noch mal deutlich betonen, dass die T-Online-Seite für mich die Informationsquelle überhaupt ist, wenn ich lese. Also diese Vielfalt und das, was ich brauche. Ich mache immer ja ehrenamtlich noch einiges in meinem Umfeld. Also neue Gesetze, dann die Hinweise, wenn Leute auf irgendwelche Sachen reinfallen, dass sie irgendwelche Phishing-Geschichten oder. Das finde ich einfach faszinierend. Und das ist so prima, auch gerade wenn Gesetzesänderungen sind. Ne? Also angefangen vom Mindestlohn über, was weiß ich, der Steuersatz für dieses und jenes muss jetzt, kommt jetzt so und so. Das ist einfach klasse. Und der Herr Harms, also ich bin natürlich nicht immer seiner Meinung, ist ja logisch, aber er hat ja aber auch einen bestimmten Humor. Da muss ich manchmal tatsächlich laut lachen, wie er dann so die Themen rüberbringt. Also das finde ich dann auch wieder faszinierend. Auch wenn ich mich manchmal die Pest über ihn ärgere. Aber das hält sich alles im Rahmen. Ich möchte diese Arbeit, die Sie da leisten, insgesamt als Redaktion nicht missen.
Ja, und damit bedanken wir uns auch ganz herzlich an dieser Stelle für das viele Lob, das wir auch bekommen, aber auch natürlich sehr für die kritischen Nachfragen. Uns helfen die in der täglichen Arbeit sehr. Und auch nochmal an dieser Stelle danke an all die Hörerzuschriften für diese Folge und auch die Sprachnachrichten von Ihnen allen.
Ich nehme das mal als Kompliment. Und zwar durchaus auch die kritischen Worte.
Ja. Und damit hoffe ich, können wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit all diesen vielen unterschiedlichen Anregungen ein verlängertes Osterwochenende schicken. Wenn Sie noch eine Anmerkung oder Frage haben, schreiben Sie uns gern an podcasts@t-online.de, Podcast mit Mehrzahl S. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast auf der Plattform Ihres Vertrauens, um keine neuen Folgen unserer Diskussion hier am Wochenende zu verpassen. Und lassen Sie uns dort auch gerne eine Bewertung da. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich bedanke mich auch für das viele Feedback, sowohl das Positive wie auch das Negative. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen. Ein frohes Osterwochenende.